Vor der nächsten Runde der Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU haben sich Spitzenvertreter der SPD zuversichtlich geäußert. Parteichef Klingbeil sagte, das Vertrauen sei in den letzten Tagen gewachsen. Laut Generalsekretär Miersch waren die bisherigen Gespräche geprägt von großem Respekt und Gestaltungswillen. Heute gehen die Verhandlungen weiter. Streit gibt es unter anderem noch über die Migrationspolitik und die Finanzen. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Die Steuern erhöhen ist völlig ausgeschlossen. Das zieht CSU-Chef Söder im ARD-Bericht aus Berlin klar. Er sagte, investieren über Sondervermögen sei das eine, nötig sei aber auch zu konsolidieren, also zu sparen. Die SPD-Ministerpräsidentin Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern stimmt zu, die Kredite dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass zurzeit im Haushalt kein zusätzliches Geld da sei. Und SPD-Chef Klingbeil sagte bei Karin Mioska, alles, was im Koalitionsvertrag stehe, müsse finanziert sein. Er werde nicht mehr Sätze unterschreiben, die schön klingen und am Ende sei kein Geld da.
Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat gefordert, dass in einer künftigen schwarz-roten Koalition auch Ostdeutsche vertreten sind. Der Anteil der Bevölkerung sollte sich auch prozentual in der Bundesregierung abbilden, sagte der CDU-Politiker. Es gäbe viele Persönlichkeiten, die für Ministerposten in Frage kämen. Ob es wie bisher auch einen Ostbeauftragten im Kanzleramt geben werde, müsse der künftige Kanzler Merz entscheiden, so Kretschmer. Der scheidende Bundeskanzler Scholz hat am Abend die Hannover Messe eröffnet. Gastland der weltgrößten Industrieschau ist dieses Mal Kanada. Scholz versicherte dem Land die Solidarität Deutschlands. Kanada ist seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump mit Zöllen seines bisher wichtigsten Handelspartners konfrontiert und sucht neue Partner in Europa. Scholz betonte, die EU werde entschlossen auf die Zollpolitik des US-Präsidenten reagieren. Aus Hannover, Bertil Starke.
In Hannover präsentieren sich in den Hallen rund 4000 Aussteller aus mehr als 60 Nationen. Das wichtigste inhaltliche Thema ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Industrie. Der Siemens-Konzern stellt beispielsweise Systeme für die Pharmaindustrie vor. Sie sollen dabei helfen, Medikamente und Impfstoffe deutlich schneller marktreif zu machen.
Nach dem Erdbeben in Myanmar hat die Weltgesundheitsorganisation die höchste Notfallstufe ausgerufen. Es werden dringend 8 Millionen Dollar benötigt, um Leben zu retten und zu verhindern, dass Krankheiten ausbrechen, erklärte die WHO. Für die vielen Verletzten bestehe ein hohes Infektionsrisiko, weil die medizinischen Kapazitäten begrenzt seien. Die Rettungsarbeiten sind durch die zerstörte Infrastruktur erschwert. Der Flughafen, Brücken und Straßen liegen in Trümmern. Die Militärregierung in Myanmar gab die Zahl der Toten mit rund 1.700 an und spricht von 3.400 Verletzten. Im Nachbarland Thailand starben bei dem Beben am Freitag mindestens 18 Menschen. US-Präsident Trump hat den ukrainischen Präsidenten Zelensky davor gewarnt, das geplante Rohstoffabkommen mit den USA nicht zu unterzeichnen. Trump drohte der Ukraine mit Konsequenzen, ohne Einzelheiten zu nennen. Zelensky hatte sich mehrfach bereit erklärt, seltene Erden und andere Rohstoffe an die USA zu liefern. Er besteht aber auf US-Sicherheitsgarantien für sein Land. Kurz vor der Drohung gegen die Ukraine hat Trump gegen den russischen Machthaber Putin gewettert, weil der gefordert hatte, die Ukraine unter UNO-Aufsicht zu stellen und eine neue Regierung wählen zu lassen. Als erste deutsche Frau soll eine Berlinerin heute Nacht ins All fliegen. Die Elektroingenieurin Rogge startet von Florida aus als Pilotin einer Rakete des US-Unternehmens SpaceX. Geplant ist, dass sie mit ihrer Crew rund 4 Tage lang auf einer neuen Umlaufbahn über die Polarregionen der Erde fliegt. Dabei sollen unter anderem Himmelsleuchten untersucht werden. Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt waren bislang 12 deutsche Männer im Weltall. Es habe zwar mehrere Anwärterinnen gegeben, aber bislang sei keine Frau geflogen. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Freiburg 2:1 gewonnen. Im Abendspiel siegte Dortmund mit 3:1 gegen Mainz. Die Füchse Berlin sind wieder Tabellenführer in der Handball-Bundesliga. Gegen Hamburg gab es für die Berliner einen 40:35 Sieg. In der Volleyball-Bundesliga stehen die Berlin-Volleys im Halbfinale. Gegen Königs Wusterhausen gewannen die Berliner 3:2. Im Hinspiel siegten sie 3:0. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist stark bewölkt, zeitweise leichter Regen, maximal 9 bis 10 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 7 Grad, in Buch 6, in Lenzen 7, in Bernau 6 Grad. Morgen nach Frühnebel teils Sonne, teils lockere Quellwolken. Es bleibt trocken bei Werten um 14 Grad. Die Zeit 6:05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Einen wunderschönen, wenn auch heute besonders frühen Montagmorgen wünsche ich Ihnen. Vor zwei Tagen, da war es ja noch hell um diese Uhrzeit. Jetzt wieder stockdunkel. Zeitumstellung macht's möglich. Aber spanische Forscher haben in diesen Tagen mal wieder betont, Zeitumstellung ist sinnvoll, nicht nur wegen Energieeffizienz, sondern damit wir Menschen wieder eher mit Sonnenaufgang aufstehen und mit Sonnenuntergang ins Bett gehen können. Natürlicher Tageslichtrhythmus wird kommen. Heute hilft erstmal entweder ein bisschen weiter schlafen für den natürlichen Rhythmus oder jetzt ganz einfach dabei bleiben bei diesem Rhythmus. Der hilft auch. Beim guten Start in den Tag kommt von St. Paul and the Broken Bones Midnight on the Earth. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Als könnte sich so ein Song ewig weiter steigern. Midnight on the Earth. Hier auf Radio 3, 6:09. Kennen Sie auch die Familie Schöllack vom Berliner Kudamm? Die ist mittlerweile deutschlandweit sehr bekannt, auch wenn es sie gar nicht wirklich gibt, sondern nur als TV-Serie, ZDF-TV-Serie. Ziemlich erfolgreich. 3 Staffeln hat es bisher schon gegeben. Kudamm 56, Kudamm 59, Kudamm 63. Immer benannt nach der Jahreszahl, in der die Geschichte spielt, erzählen eben alle von dieser Familie Schöllack, die eine Tanzschule am Berliner Kudamm besitzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt wird gerade die 4. Staffel gedreht, diesmal Kudamm 77. Was genau die Familie da erlebt 1977, das wissen wir noch nicht. Die Staffel ist noch nicht zu Ende gedreht, aber unsere Reporterin Anna Wollner war immerhin schon mal bei den Dreharbeiten dabei.
Und geh bitte auf Anfang, mach Dreh fertig.
Es ist ein absurdes Bild am Nachmittag in Charlottenburg. Über das Straßenschild Richard-Wagner-Straße hat die Ausstattung Kurfürstendamm geklebt. Der U-Bahnhof wurde auch kurzerhand umbenannt. Alte Leuchtreklamen zieren die Häuserfassaden, Schaukästen stehen auf dem Gehweg. Tanzschule Galant, Juwelier Weilert. Am Straßenrand steht ein alter BVG-Bus, auf der Kreuzung ein altes Polizeiauto. Der Verkehr ist fest in Hand historischer Filmautos. Opel, Porsche, Mercedes, ein alter VW Käfer, selbst eine Ente ist dabei. Statisten in 70er-Jahre-Kleidung warten auf Anweisungen von Regisseur Maurice Hübner.
Wir sind hier auf der Richard-Wagner-Straße und haben gerade einen Establishing-Shot für die neue Staffel Kudamm 77 gedreht mit Claudia Michelsen, also einen großen Eröffner für den Kurfürstendamm hier und die Tanzschule Galant.
In der Luft hängt Dieselgeruch. Das Röhren der Motoren hallt auch noch nach, als die nächste Einstellung schon vorbereitet wird. Claudia Michelsen als Matriarchin Katharina Schöllack eilt im blauen Hosenanzug die paar Stufen bis zur schweren hölzernen Eingangstür der Tanzschule wieder nach oben, wartet auf ihren nächsten Einsatz und findet kurz Zeit, um über die vierte Staffel Kudamm zu sprechen.
Also ich kenne kein zweites Format, was so viele Frauen in einem Hauptcast hat, ja. Und dann halt auch noch so generationenübergreifend, was einfach ganz besonders ist. Und auch eben, wie Annette Hess diese ganzen Frauenfiguren erzählt. Jede einzelne mit einer Liebenswürdigkeit, mit einer Hingabe.
Der Zeitsprung von 14 Jahren zwischen Staffel 3 und 4 zeigt sich nicht nur in der Ausstattung und den Autos, sondern vor allem auch in der Mode. Für die beiden Schauspielerinnen Maria Erich und Sonja Gerhardt als Schöllack-Töchter Helga und Monika ist das befreiend.
In der ersten Staffel war es wirklich schlimm, weil wir hatten alles original an. Und wenn ich sage alles, dann war es wirklich alles. Und das hat schon gezwickt und war wirklich ziemlich anstrengend. Also jetzt, aber das war auch schon davor so, dass wir immer wieder Probleme haben mit den Strumpfhosen. Wir haben, glaube ich, einen Strumpfhosenverschleiß. Ja, das ist schon ein bisschen unnormal. Ja.
Der Strumpfhosenverschleiß ist allerdings noch das kleinste Problem. Viel schwieriger ist es, im Jahr 2025 das authentische Stadtbild von 1977 nachzubauen. Die Autos von damals gibt es noch, aber das Straßenbild hat sich verändert. Direkt vor der Tanzschule Galant führt ein grüner Fahrradweg entlang, der Produzent Marc Le Petit schlaflose Nächte bereitet hat.
Wir haben einen Visual Effects Supervisor hier, der wirklich mit dem Kameramann jede Einstellung prüft und dann wird entschieden, können wir das kaschieren. In der Nacht geht das relativ einfach, da wird der grüne Fahrradweg schwarz, da sieht man es gar nichts mehr und tagsüber guckt wirklich der Kameramann, wie viel Fahrradweg muss er zeigen, wie viele Autos kann er auch da drauf stellen und ansonsten wird es dann tatsächlich nachträglich hier in einem Postbauhaus händisch retuschiert.
Eine Arbeit, an die am Set jetzt noch nicht gedacht wird. Schnell müssen sich die Autos und der Bus wieder sortieren für die nächste Einstellung. Alles zurück auf Anfang, ins Jahr 1977.
Cut. Danke, Haus.
Ja, was so alles für schlaflose Nächte sorgt, wenn man so einen Film dreht oder eine Serie. Anna Wollner mit einem Besuch bei den Dreharbeiten von Kudamm 77, der vierten Staffel der Kudamm-Saga vom ZDF. Was da draus geworden ist, das können wir dann in einem Jahr sehen, im Frühjahr 2026. Da läuft Kudamm 77 dann. Das hier ist ein Klezmer-Quartett aus Augsburg, Sing Your Soul, mit dem Stück Fang mir eine Mücke, hier auf Radio 3.
космать колеса, а не лиспівати. Будемо я дитиночка в колесоці спати.
Dann hört man sofort, es ist ein Schlaflied aus einem Album, das voller ukrainischer Schlaflieder steckt. Alle mit viel Jazz-Appeal aufgenommen von der ukrainischen Musikerin Leleka, die mittlerweile in Berlin lebt.
Radio 3. Der Stichtag.
Die Frau mit der Kamera, so heißt eines der Bücher der Fotografin Giselle Freund. Sie war ihr Leben lang die Frau mit der Kamera, die Frau mit dem künstlerisch-soziologischen Blick auf die Welt und die Menschen. Giselle Freund war eine der berühmtesten Porträtfotografinnen des vergangenen Jahrhunderts. Heute, vor 25 Jahren, ist sie gestorben und Birgit Sagemann erinnert jetzt an sie.
Wenn Hitler nicht gekommen wäre, wäre ich Journalistin geworden, was ich ja wollte, und hauptsächlich schreiben.
Wenn Hitler nicht an die Macht gekommen wäre, dann wäre aus Sophia Gisela vielleicht nie Giselle geworden. Dann hätte sie nicht vor den Nazis erst nach Frankreich und später nach Südamerika fliehen müssen. Und vielleicht hätte sie tatsächlich nie Karriere als Fotografin gemacht. Ihr Interesse für Bilder bekommt sie bei der Geburt 1908 quasi in die Wiege in Berlin-Schöneberg gelegt.
Ich bin geboren zum Beispiel unter dem heute weltberühmten Bild von Caspar David Friedrich, die Kreidefelsen auf Rügen.
Es ist das Original, denn ihr Vater, ein Textilfabrikant, ist ein bekannter Kunstsammler. Er ist es auch, der ihr eines Tages die erste Kamera, eine Leica, schenkt. Jüdische Traditionen und religiöse Erziehung spielen in ihrer Familie keine Rolle. Antisemitismus ist ihr lange Zeit völlig fremd.
Ich habe überhaupt nie davon ein Gefühl gehabt, bis zu dem Tage, als Hitler die Macht ergriff. Nichts wusste ich.
Sie studiert Soziologie und engagiert sich politisch in der Roten Studentengruppe Frankfurt. Der drohenden Verhaftung durch die Nazis entzieht sie sich 1933 durch die Flucht nach Paris. Ihre Leica nimmt sie mit und versteckt am Körper einen Film, der brutale Misshandlungen der Gestapo an Kommilitonen dokumentiert. Mit Rutzpe reagiert sie bei der Kontrolle im Zug auf die Frage, ob sie Jüdin sei.
Darauf habe ich gesagt, haben Sie schon mal gehört im Ton meines Vaters, dass eine Jüdin Gisela heißt? Heil Hitler, hat der Mann gesagt. Entschuldigen Sie bitte. Mit diesen Worten habe ich Deutschland verlassen.
Die Freundschaft mit der Verlegerin und Buchhändlerin Adrienne Monnier öffnet ihr in Paris Türen. Giselle, wie sie sich mittlerweile nennt, lernt durch sie viele Intellektuelle, Künstler und Schriftsteller kennen und macht sich einen Namen durch Porträts. Walter Benjamin, James Joyce, Virginia Woolf, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Jean Cocteau. Giselle Freund fotografiert sie alle. Inszenieren und retuschieren lehnt sie ab. Ihr Trick? Ablenken durch Unterhaltung.
Ich habe gerade ihr letztes Buch gelesen. Mir gefällt das nicht. Warum? Und so. Dann fängt er an, darüber zu sprechen und vergesst völlig, dass ich da war. Und da waren die Augenblicke mit meiner Idee von Porträts. Und das ist alles.
So bringt sie später auch die argentinische Präsidentengattin Evita Perón dazu, ihre Schätze zu präsentieren. Die Fotos zeigen eine Diva, die stolz 500 Paar Schuhe, ihre Sammlung von Brillanten und hunderte Hüte vorführt.
Das war ihre Eitelkeit. Einer Frau das zu zeigen, hat ihr Spaß gemacht. Und auch, sie hat zu mir gesagt, die Welt soll sehen, was ich besitze.
Der Propagandaminister ist entsetzt. In Argentinien darf Giselle Freunds Fotoreportage für das Life-Magazin nicht veröffentlicht werden. Ab 1970 wird sie international berühmt. Ihre Arbeiten werden auf der Documenta in Kassel und zahlreichen Ausstellungen gezeigt. Und ihre Wahlheimat Frankreich verleiht Giselle Freund 1991 die höchste Ehrung, nämlich die Aufnahme in die Ehrenlegion. Als Kunst will sie ihre Arbeiten nicht verstehen. Und was am Ende davon bleiben wird, sieht sie nüchtern.
Das sind vielleicht 30 Fotos oder mehreren tausend, die es wert sind. Die werden überleben, weil die Menschen, die da drauf sind und die Zustände, die da drauf sind, die werden interessant bleiben.
Liebe und Freundschaft, das ist es, was zählt und für sie das Leben ausmacht, sagt sie rückblickend als 85-Jährige.
Ich war ein glücklicher Mensch. Ich hatte Glück mit Menschen. Und Menschen hatten Glück mit mir auch. Ich halte das für das Wesentliche des Lebens des Menschen, glücklich zu sein und die Menschen glücklich zu machen. Das ist, warum es sich lohnt zu leben.
Am 31. März 2000 stirbt Giselle Freund mit 91 Jahren in ihrer Wahlheimat Paris. Das war heute vor 25 Jahren.
Weise Worte von Giselle Freund gehört hier im Stichtag auf Radio 3. Hören Sie jeden Morgen um kurz vor 6:30 oder natürlich auch jederzeit in unserer Radio 3 App.
We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from love and I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. Mm-hmm. Rushing into something new, but we're keeping it focused.
Thank you.
Ja, so klingt der Trip auf dem Surfbrett sur la planche von La Femme. 6.31 Uhr haben wir es Zeit für Nachrichten aus der Kultur.
Radio 3. Kultur kompakt.
Heute mit Anne Spohr. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen.
Wir schauen nochmal nach Leipzig. Da ging ja gestern die Buchmesse zu Ende. So gut besucht wie noch nie und mit sehr vielen bekannten Autoren, auch in diesem Jahr, wie zum Beispiel Karl-Uwe Knausgård.
Überall war Partystimmung zu merken. Dazu haben fast 300.000 Besucherinnen und Besucher beigetragen. Es gab allerdings auch Wermutstropfen. Der Buchmarkt steht unter Druck. Es werden immer weniger Bücher in Deutschland verkauft. Vor allem kleine Verlage müssen ums Überleben kämpfen. Der Börsenverein und Kulturstaatsministerin Claudia Roth haben deshalb die Messe genutzt, um sich für eine strukturelle Verlagsförderung in Deutschland stark zu machen.
Eine Buchmesse, die sehr lebendig ist und wie sie lebt. Und dass ich dazu in meiner Amtszeit doch etwas beitragen konnte, das gehört zu den Dingen, auf die ich gerne und auch ein bisschen stolz zurückblicke.
Gastland war in diesem Jahr Norwegen. Wer sich 2026 als Gastland präsentiert, ist noch offen. Allerdings ging gestern auch noch eine andere Messe zu Ende, und zwar die 25. Ausgabe der Lit Cologne. Das internationale Literaturfestival hat in diesem Jahr mit rund 200 Veranstaltungen wieder unzählige Besucher angelockt. Unsere Reporterin Susanne Fritz.
Mit 118.000 Besuchern und insgesamt fast vollständig ausgelasteten Sälen erzielt die Lit Cologne nach eigenen Angaben einen Rekord. Nur wenige Autoren mussten aus gesundheitlichen Gründen absagen, wie zum Beispiel der britische Autor Nick Hornby. Einer der Höhepunkte war unter anderem das Gespräch mit der Französin Caroline Darian. Die Tochter von Gisèle Pélicot schildert in ihrem Buch die Ereignisse vor und nach dem Vergewaltigungsprozess von Avignon.
Im kommenden Jahr soll die Lit Cologne vom 10. bis zum 22. März stattfinden.
Also Bücher werden weniger verkauft, aber solche Veranstaltungen machen dann Rekordzahlen ohne Ende. Also die Leute wollen dann doch zusammenkommen und über Bücher sprechen.
Das Erlebnis.
Sprechen wir über einen Prince Charming, wie er oft genannt wurde, Richard Chamberlain, unvergessen in der Rolle des Paters Ralf de Bricassard in der Literaturverfilmung Die Dornvögel.
Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen. Früher als Kind habe ich es gesehen. Meine Mutter war Fan ohne Ende. Richard Chamberlain, bis heute war sie Fan.
Ja.
Aber jetzt eben traurige Nachricht. Richard Chamberlain ist gestorben.
Gestern wurde bekannt, dass der US-amerikanische Schauspieler im Alter von 90 Jahren infolge von Komplikationen nach einem Schlaganfall auf Hawaii gestorben ist. Richard Chamberlain wollte schon als Kind Schauspieler werden. Allerdings, bevor er vor der Kamera stand und insgesamt 3 Golden Globes gewann, hat der gebürtige Kalifornier Kunst und Gesang studiert. Und er stand auch noch mit über 80 Jahren vor der Kamera. Zum Beispiel hat er in Griechenland Szenen für den Film Echoes of the Past von Max von Sydow gedreht.
Und da ist noch ein Tipp für uns, Anne. Und zwar führt er uns ins DDR-Museum.
Da gibt es die Ausstellung Die Ostsee, Urlaubsziel, Grenzgebiet, Sehnsuchtsort. Die Ostseeküste hatte für Bürgerinnen und Bürger der DDR viele Bedeutungen. Zum einen Urlaub, Strand, die legendären Nacktbadestrände, der vergessene Farbfilm und so weiter. Zum anderen war die Küste aber auch Grenzgebiet. An manchen Stellen wurde sie nachts mit Scheinwerfern abgesucht, um Fluchtversuche zu verhindern. Von der Ostsee als einem Sehnsuchtsort von Abenteuerlust und Fernweh erzählen in dieser Ausstellung unter anderem Kinderbücher, Reiseandenken, Aufzeichnungen, Fotos. Außerdem war die Ostseeküste auch Nahtstelle des Kalten Krieges mit Jagdbombern auf Patrouillenflügen über dieser Strandidylle. Auch das gehört dann zu einem Reiseandenken oder einer Urlaubserfahrung. Geöffnet ist da täglich von 9 bis 21 Uhr. Karten kosten 13,50 Euro, ermäßigt 8 Euro.
Zu sehen im DDR-Museum. Vielen Dank, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Der Radio 3 Kultursalon. Erleben Sie unsere besten Sendungen live im Studio 14 der RBB Dachlounge. Dieses Mal trifft es sich dort oben besonders gut. Zu unserer literarischen Begegnungssendung Orte und Worte kommt die Autorin und Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel. Sie stellt mit bestem Blick auf die Hauptstadt ihren neuen Roman vor, der genau das auch tut, auf Berlin schauen und dabei tief hinein in die Kultur- und Medienszene. Der Einfluss der Fasane. Eine Feuilleton-Chefin gerät kulturpolitisch und privat arg ins Schleudern und in einen Shitstorm. Über Mediendiskurse und öffentliche Erregung, über die Berliner Bubble und die Potsdamer ebenso. Antje Ravik-Strubel im Gespräch mit Gastgeberin Nadine Kreuzhaller beim Radio 3 Kultursalon am Mittwoch, 19 Uhr, Studio 14, RBB Dachlounge. Melden Sie sich an auf radio3.de. Wie es euch gefällt.
I remember sunshine and waves in the summer. I'm in a haze. Now I'm older, drifting away. Wish we could stay out here. I told you to leave me behind. Wish we could stay out here. Nothing lasts forever. Nothing lasts forever. Nothing lasts forever.
Musik aus Norwegen. Behari mit Last Forever hier auf Radio 3. Es war schon eine sehr erfolgreiche Serie, noch weit vor dem Serienhype der letzten Jahre. Die Dornvögel lief in den 80ern, erzählt von der Liebesgeschichte zwischen einem Pfarrer und einem Bauernmädchen. Und der Name, der als erstes fällt, wenn es um die Dornvögel geht, ist natürlich Richard Chamberlain. Er hat den Pfarrer gespielt und er hat sich vor allem in die Herzen gespielt von Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit. Jetzt ist Richard Chamberlain gestorben im Alter von 90 Jahren. Wir haben es gerade schon in den Meldungen gehört. Und hier hören wir jetzt nochmal einen Nachruf von unserer US-Korrespondentin Katharina Wilhelm.
Als Richard Chamberlain Anfang der 80er Jahre den Pater Ralph de Bricassar in dem TV-Mehrteiler Die Dornenvögel spielt, ist er bereits so etwas wie der ungekrönte König der TV-Serien. Doch das Drama um die verbotene Liebe des Pfarrers zur Farmerstochter Maggie übertraf alle bisherigen Einschaltquoten.
Pater!
Warum rührst du so an mein Herz? Warum nimmst du den Platz ein und nicht Gott?
Über seine Rolle in Die Dornenvögel sagte Chamberlain einmal, dass sie wohl die tragischste Figur sei, die Gott erschaffen habe.
Father Ralph de Bricassar was one of the most unfortunate people that
Er hatte so einen guten Stand in der Kirche, er liebte Gott, aber dann hatte er sich hoffnungslos in Maggie verliebt. Sie wären so ein schönes Paar gewesen.
Für seine Rolle als Pater Ralph wird Chamberlain 1984 als bester Schauspieler mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Die Rolle macht ihn endgültig zum Weltstar. Allein in Deutschland sahen 21 Millionen Menschen das TV-Drama. Wie groß die Begeisterung vor allem bei den weiblichen deutschen Fans war, zeigt sich in einem Interview mit Joachim Fuchsberger.
Was sagen Sie, Richard, zu diesem Empfang?
It's fantastic. So many wonderful
people. Ich bin das überwältigend, so viele nette Menschen. Dankeschön. Bitte.
Ich bin schon ziemlich lange in diesem Beruf, aber es war das allererste Mal, dass ich mehrere Geldbeträge nach Hause geschickt bekommen habe von Damen mit der Bitte, ich möge ihnen dafür Blumen kaufen und sie heute Abend überreichen. Ich hoffe, Sie haben die alle bekommen.
Dass der in Los Angeles geborene Chamberlain eine Karriere als Schauspieler nehmen würde, das war nicht von Anfang an ganz klar. Er studierte zunächst Kunst und befasste sich mit Malerei. Nach seinem Abschluss ging er in den Wehrdienst, den er größtenteils in Korea verbrachte. Nach anfänglichen kleineren Rollen gelang ihm 1961 mit der Titelrolle in der Fernsehserie Dr. Kildare der Durchbruch.
Kildare was immensely popular right away. It felt like I was instantly famous.
Es fühlte sich an, als wäre ich über Nacht zum Star geworden. Ich bekam 12.000 Fanbriefe die Woche.
I was getting, what, 12,000 fan letters a week.
Es folgten Rollen in Die drei Musketiere, Flammendes Inferno und der TV-Miniserie Shogun. Der Frauenschwarm war aber innerlich zerrissen, wie er Jahre später zugibt. Der Grund, er ist homosexuell und konnte sich das selbst gegenüber kaum eingestehen. Fast wie seine tragische TV-Figur in Die Dornenvögel hat er das Gefühl, mit einer verbotenen Liebe zu leben.
So I pretended to be somebody else and that's the way I live my life, pretending to be somebody else.
Ich habe so getan, als sei ich jemand anderes. Dieses Leben habe ich gelebt. Ich habe mich selbst nicht gemocht. Das andere Problem war die furchtbare Gefahr, geoutet zu werden. Schließlich war ich der romantische Frauenheld. Das war das Fundament meiner Karriere. Damals geoutet zu werden, wäre eine Katastrophe gewesen.
Erst in den späten 80er Jahren wurde durch einen Artikel bekannt, dass Chamberlain schwul ist. 2003 schreibt er selbst in einer Autobiografie darüber und ist plötzlich sehr erleichtert.
Ich hatte keine Angst mehr. Alle waren freundlich, keiner steinigte mich. Es war großartig.
Wie schön, dass er das noch erleben konnte. Coming out, das ihn befreit hat. Der Schauspieler Richard Chamberlain ist jetzt gestorben im Alter von 90 Jahren. Katharina Wilhelm hat an ihn erinnert hier auf Radio 3. Und das hier ist ein Quartett aus Hamburg, aber eher inspiriert von New Orleans als von Schleswig-Holstein. Norbert Susemils Arlington Annex.
Conto contigo dos pés à cabeça, canto contigo doce natureza. Vou em adeus àquela promessa e último estrela, caminho sem pressa. Estado de graça, graça é ser feliz. Lembro por certo de tudo o que quis, de todas as selvas, caminhos que fiz. Em todas as vidas eu fui aprendiz. De chega na terra, que é l'ultimo vida, rima com fera, profunda ferida. Olhares despertos procuram o céu, mistérios brilhantes por trás desse véu. É puro milagre, encanto é partir, amor de verdade, eterno sentir. Que sinto ao ver-te, caminhas sem pressa, caminhas sem pressa. Te último estrela, caminha sem pressa, 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 bota a caminha, 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 e te último estrela. Canto contigo dos pés à cabeça, canto contigo doce natureza. Vou em adeus àquela promessa e último estrela, caminho sem pressa. Estado de graça, graça é ser feliz. Lembro por certo de tudo o que quis, de todas as selvas, caminhos que fiz. Em todas as vidas eu fui aprendiz. Não te chega na terra, que é l'ultimo vida, rima com fera, profunda ferida. Olhares despertos procuram o céu, mistérios brilhantes por trás desse véu. É puro milagre, encanto é partir, amor de verdade, eterno sentir. Que sinto ao ver-te, caminhas sem pressa, caminhas sem pressa. Tio, estrela, caminha sem pressa, caminha sem pressa, caminha sem pressa, caminha sem pressa, bota a caminha, 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 caminha sem pressa, bota a caminha, bota a caminha, e último estrela.
Und dann hört der Song einfach auf. Rhythmen aus Brasilien, aus Afrika kommen hier zusammen. In Lissabon. Song von Miranda, Conto Contigo. Hier auf Radio 3. Wir haben jetzt die Worte für den Tag und die kommen in dieser Woche von Prälat Stefan Dibowski von der katholischen Kirche.
Vordrängeln verboten. Wer kennt sie nicht? Menschen, die sich überall vordrängeln müssen. Schon im Freibad haben wir dies erlebt, wenn Kinder sich an der Rutschbahn einfach vorgedrängelt haben. Und selbst bei Reisen mit Senioren habe ich erleben müssen, wie sich manche beim Einsteigen in den Bus vordrängeln mussten, um ja ihre gewünschten Plätze zu besetzen. Jedes Jahr werden wir in der Passionsgeschichte Jesu an eine Frau erinnert, die sich durch die Reihen hindurchgedrängelt hat. Dabei handelt es sich nicht nur um ungeduldige Reiseteilnehmer oder ausgelassene Kinder. Es sind Soldaten, die einen Mann zur Hinrichtung treiben, und entsprechend aufgeheizt ist die Stimmung. Da drängt sich eine Frau durch die Reihen, Veronika. Sie hält ein Schweißtuch in der Hand und mit diesem trocknet sie das Gesicht des Herrn ab. Interessant ist für mich schon einmal die Tatsache, dass diese Begebenheit nicht in der Heiligen Schrift festgehalten ist. In der Tradition aber und damit in den Herzen der Menschen hat sie ihren festen Platz. Von vielen Künstlern ist sie gemalt worden und bei den Passionsspielen darf sie nicht fehlen. Was mich immer wieder beeindruckt an dieser Frau, ist zunächst ihre Aufmerksamkeit. Während die Menge schreit und tobt, bemerkt sie mit wachen Augen die Leidenssituation Jesu. Und in einfühlsamer Weise erkennt sie, was wirklich nötig ist. Doch ebenso bewundernswert ist ihre Entschlossenheit. Ohne viele Worte zu machen, drängt sie sich durch die Reihen der bewaffneten Soldaten. Sie fragt auch nicht, was andere denken. Sie tut, was sie kann, und trocknet das Antlitz des Herrn. Auch heute gibt es viele Menschen, die ein schweres Kreuz tragen müssen. Krankheiten, Arbeitslosigkeit, eine zerbrochene Freundschaft oder Beziehung. Und zum Glück gibt es auch heute Menschen wie Veronika, die sich nicht an das Verbot zu drängeln halten. Das Kreuz können sie mir zwar nicht abnehmen, aber durch ihre Aufmerksamkeit und Entschlossenheit das Tragen sicher etwas leichter machen.
Eine Sendung der katholischen Kirche. Die Worte für den Tag von Stefan Dybowski aus Berlin. If I could show you my divine and all the mercury in my eyes, there'd be a war, there'd be a dance, there'd be a euphony of sound. I am fading out, fading out, as the seething deep and line, cold disaster seize my mind. How can you laugh? How can you cry? How do you think about me now? But I am fading out, fading out, fading out. Black moon, you need to go. You only bring me painful woe. The mercy I beg from you is cursed, and I am fading out, fading in reverse. Yeah. Yeah. My darling, come home. Make forgiveness, make soul. How do you feel now that it's real? Now that my dark side is out, I am fading out.
fait une heure que je barbote dans le bassin. Et un quart d'heure que je grelotte comme un pingouin. Je veux bien expérimenter mon dos crawlé, seulement si t'es présent pour le regarder. Ça fait 5 ans que je m'accroche comme un oursin à un beau mec qui a la caboche pleine de chagrin. Je veux bien attendre toute ma vie pour ce garçon, seulement si ça permet d'écrire des chansons. Ça fait 20 ans que je pachote comme un crétin, que j'écoute les grands qui radotent le même refrain. Je veux bien écouter encore ce qu'on me dit, seulement si c'est pour faire de la poésie. Ça fait 100 ans que l'on nous montre le droit chemin comme si c'était un bel exemple que le genre humain. Je veux bien essayer un jour de marcher au pas, seulement si tu veux bien marcher avec moi. Que l'on nous sert du baratin, des théories qui n'ont pas l'air de faire du bien. Je veux bien conduire ça avec tout ce qu'on veut, seulement si ça permet aux gens d'être heureux. Oui, je veux bien conduire ça avec tout ce qu'on veut, seulement si ça permet aux gens d'être heureux.
Sie ist der absolute Publikumsliebling. Hat den Tschaikowski-Preis und den Bernstein Award. Ihr Spiel von fast überwältigender Aufrichtigkeit, so die Musikkritik. Sie können sie jetzt erleben. Die junge Cellistin Anastasia Kobiekina mit einem der schönsten Themen für Cello überhaupt. Im Cellokonzert von Robert Schumann. Auch auf dem Programm Franz Schuberts C-Dur-Sinfonie, die große. Ein Werk, das Schumann liebte. Anna Skrileva dirigiert das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Anastasia Kobiekina spielt auf ihrem Stradivari-Cello. Am Freitag in Frankfurt-Oder in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach. Radio 3, wie es euch gefällt.
7 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Vor der nächsten Runde der Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU haben sich Spitzenvertreter der SPD zuversichtlich geäußert. Parteichef Klingbeil sagte in der ARD, das Vertrauen sei in den letzten Tagen gewachsen. Laut Generalsekretär Miersch waren die bisherigen Gespräche geprägt von großem Respekt und Gestaltungswillen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte in der Rheinischen Post, es gehe jetzt um Kompromisse statt Konfrontation. Heute gehen die Verhandlungen weiter, Streit gibt es unter anderem noch über die Migrationspolitik und die Finanzen. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat gefordert, dass in einer künftigen schwarz-roten Koalition auch Ostdeutsche vertreten sind. Der Anteil der Bevölkerung sollte sich auch prozentual in der Bundesregierung abbilden, sagte der CDU-Politiker. Es gebe viele Persönlichkeiten, die für Ministerposten in Frage kämen. Ob es wie bisher auch einen Ostbeauftragten im Kanzleramt geben werde, müsse der künftige Kanzler Merz entscheiden, so Kretschmer. Der scheidende Bundeskanzler Scholz hat am Abend die Hannover Messe eröffnet. Gastland der weltweit größten Industrieschau ist dieses Mal Kanada. Scholz versicherte dem Land die Solidarität Deutschlands. Kanada ist seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump mit Zöllen seines bisher wichtigsten Handelspartners konfrontiert und sucht neue Partner in Europa. Scholz betonte, die EU werde entschlossen auf die Zollpolitik des US-Präsidenten reagieren. Aus Hannover, Bertil Starke.
In Hannover präsentieren sich in den Hallen rund 4000 Aussteller aus mehr als 60 Nationen. Das wichtigste inhaltliche Thema ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Industrie. Der Siemens-Konzern stellt beispielsweise Systeme für die Pharmaindustrie vor. Sie sollen dabei helfen, Medikamente und Impfstoffe deutlich schneller marktreif zu machen.
Nach dem Erdbeben in Myanmar hat die Weltgesundheitsorganisation die höchste Notfallstufe ausgerufen.
Es werden dringend $8 Millionen benötigt, um Leben zu retten und zu verhindern, dass Krankheiten ausbrechen, erklärte die WHO. Die Rettungsarbeiten sind durch die zerstörte Infrastruktur erschwert. Der Flughafen, Brücken und Straßen liegen in Trümmern. Die Militärregierung in Myanmar gab die Zahl der Toten mit rund 1.700